Deutschlandfunk. Systemfragen.
I wanted to be a lawyer. I wanted to be an activist. I wanted to be that person to speak to people. I've always told them books before babies.
Wen hören wir denn da, Friederike?
Die Stimme hier gehört einer jungen Frau, Musime Angel, 26 Jahre alt, und sie erzählt hier von den Dingen, von denen sie immer geträumt hat. Eine Anwältin werden, Aktivistin sein, Menschen erreichen. Und anderen jungen Frauen gibt sie immer ihr persönliches Motto weiter, nämlich Books before Babies, also erst Bücher, dann Babys.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Frau, die weiß, was sie will. Und genau um solche Frauen geht es heute auch. Willkommen zu den Systemfragen mit Bettina Köster. Wir beschäftigen uns also mit der Frauenrolle und dem Einfluss in der Gesellschaft. Das heißt, wir wollen der Frage nachgehen, wie Sie den Wandel in Gemeinschaft mit beeinflussen können. Und dazu hat Friederike Walch-Nasseri recherchiert, und zwar nicht nur in Deutschland. Wo warst du, Friederike, und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich im Sommer zum ersten Mal für eine Recherchereise in Uganda war. Organisiert und getragen wurde die Reise von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ich war mit 5 anderen JournalistInnen im Westen von Uganda unterwegs und wir haben mit sehr vielen Frauen gesprochen, unter anderem eben mit Musime Angel, die wir am Anfang gehört haben.
Uganda ist ja seit 2008 Teil des Women Peace Security Programms der Vereinten Nationen. Was steckt denn da genau dahinter?
Ja, das bedeutet, es gibt einen nationalen Aktionsplan, der die Rolle von Frauen in der Gesellschaft stärken soll. Zum Beispiel in Form von politischem Einfluss und ganz gezielt eben auch für Friedensprozesse. Und nachdem ich zurückgekommen bin und sehr viele persönliche Geschichten gehört hatte, wollte ich aber auch wissen, lässt sich dieser Effekt denn auch wirklich messen? Also, was sagt die Forschung ganz allgemein? Wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn sich die Rolle von Frauen in einer Gesellschaft verändert? Weil Frauen eben zum Beispiel mehr Macht bekommen, mehr politische Macht, mehr Aufmerksamkeit oder mehr Zugang zu eigenem Kapital oder eigenem Besitz.
Da lohnt es sich bestimmt erstmal, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Ich denke da an die Frauenbewegung, der Kampf um das Frauenwahlrecht, die feministischen Proteste der 70er Jahre, die habe ich da so vor Augen. All das hat ja sicher unsere Gesellschaften ganz maßgeblich mitgeprägt, oder?
Ja, und das ist tatsächlich auch eine ganz grundlegende Methodik, wie Forschende die Effekte der Rolle von Frauen auf eine Gesellschaft analysieren, nämlich anhand von historischen Daten. Also Fachleute versuchen, neue Gesetze für Frauenrechte und Protestbewegungen zu analysieren, oder sie schauen sich die Rolle von einzelnen Frauen in Vorbild- oder Führungspositionen an, um diese Entwicklungen dann, wenn möglich, eben mit veränderten Denkweisen oder Verhalten in einer Gesellschaft zu verknüpfen. Es gibt hier nur allerdings so eine Art Henne-Ei-Problem.
In Ökonomie und Wissenschaft ist es oft wirklich sehr schwer, Kausalität zu belegen. Zum Beispiel, wenn in einer Region besonders viele Politikerinnen gewählt werden, gibt es in der Wählerschaft wahrscheinlich ja bereits einen überdurchschnittlich hohen Anteil an progressiven, feministischen Stimmen.
Das ist Efrosyni Adomopoulou, stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Ungleichheit und Verteilungspolitik am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und sie erklärt hier, es ist gar nicht so leicht, den Effekt von Frauen in Machtpositionen auf eine Gesellschaft zu messen, weil eine Gesellschaft, die besonders viele Frauen wählt, hat ja vermutlich schon andere Ansichten entwickelt.
Das heißt, man müsste sich eigentlich Beispiele ansehen, wo Frauen in Machtpositionen kommen, die sonst traditionell von Männern besetzt werden, oder?
Exakt. Und Efrosyni Adomopoulou hat mir erklärt, für sie als Forscherin sind deshalb besonders die Fälle interessant, in denen Frauen zum Beispiel nur ganz knapp eine Wahl gewonnen haben oder über eine Quote eingesetzt werden. Weil, wenn es dann im Anschluss deutliche gesellschaftliche Veränderungen gibt, dann lässt sich das eben eher auf die neue Frau in der Regierung zurückführen. Und es gibt einige Studien, die genau das machen. Zum Beispiel ein viel zitiertes Paper der Wirtschaftsprofessorin Irma Klotz-Figueras. Sie hat Daten von Wahlen in 16 indischen Bundesstaaten analysiert, in denen sich Frauen in Wahlen ganz knapp gegen männliche Konkurrenten durchgesetzt haben. Und das Ergebnis war, Die Politik in diesen Regionen hat sich messbar verändert.
Da rate ich jetzt mal. Sie haben sich zum Beispiel mehr für Gesundheit eingesetzt bei Frauen, oder?
Ja, das stimmt. Auch Gesundheit spielt eine Rolle. Oder auch, es gab mehr Gesetze mit einem Fokus auf frühe Erziehung bei Kindern. Und Reformen im Erbrecht, die vor allem eben Frauen zugutekommen, die sind auch plötzlich mehr in den Rechten enthalten.
Das ist für mich nicht wirklich überraschend, ehrlich gesagt. Das habe ich mir fast gedacht. War das für dich überraschend?
Nein, war es nicht. Und das Interessante war, diese Veränderungen gab es vor allem dann, wenn Frauen aus einer niedrigeren Kaste, also aus einer gesellschaftlich in Anführungsstrichen niedrigeren Stellung in ein politisches Amt gekommen sind. Und eher weniger, wenn Frauen aus dem bürgerlichen oder reicheren Milieu an die Macht gekommen sind.
Das bedeutet also, ob und inwiefern sich Politik und Gesellschaft durch Frauen an der Macht verändert, hängt nicht nur davon ab, ob Frauen gewählt werden, sondern auch, welchen sozialen und ökonomischen Hintergrund diese Frauen haben.
Ja, das ist ein Faktor, der auch manchmal vernachlässigt wird. Efrosyni Adamopoulou hat mir auch noch ein weiteres Beispiel genannt. Und zwar gibt es eine Studie von einem deutsch-britischen Forschungsteam, die sich mit der Rolle von Frauen in Kamerun beschäftigt. Auch ein definitiv düsteres, aber für die Forschung sehr relevantes Beispiel, weil Kamerun wurde wie so viele afrikanische Länder kolonialisiert und war zuerst eine deutsche Kolonie, wurde dann zwischen Frankreich und England aber aufgeteilt. Und interessanterweise gab es besonders große Unterschiede in der Frauenpolitik der beiden besetzten Regionen.
Bei den Briten gab es zum Beispiel freie Bildungsmöglichkeiten, auch für junge Frauen. Auf der Seite der französischen Besatzer war Bildung dagegen in erster Linie Männern vorbehalten. Und auch viele Jahre später hat das zur Folge, dass im ehemals britischen Teil Kameruns Frauen nicht nur einen höheren Bildungsgrad haben, sondern auch deutlich häufiger am Arbeitsmarkt teilnehmen, mehr eigenes Einkommen und eigene Jobs haben.
Heißt das tatsächlich, dass diese Effekte wirklich lange anhalten, wenn Frauen, wie in diesem Beispiel, auch noch viele Jahrzehnte nach der Kolonialzeit im ehemals britischen Teil Kameruns nachweisbar bessere Jobchancen haben?
Ja, und ich finde das Beispiel aus genau diesem Grund so relevant, weil viele Argumente, über die wir hier sprechen, die klingen auf den ersten Eindruck so offensichtlich. Also mehr Bildung für Frauen, weniger Arbeitslosigkeit, eigenes Einkommen. Natürlich sind das alles positive Entwicklungen. Aber diese Studie zeigt auch, wie nachhaltig Politik, die Frauen eben vergleichsweise mehr Rechte und Macht gibt, auch in die Zukunft wirkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau im ehemals britischen Teil Kameruns heute bezahlte Arbeit hat, ist um 24 Prozentpunkte höher als im ehemals französischen Teil. Das hat nicht nur einen positiven Effekt auf den gesamten Haushalt dieser Familien, sondern natürlich spiegelt sich so ein Unterschied auch wirtschaftlich im Bruttosozialprodukt einer Region wider. Das bedeutet, indem eine Regierung einfach nur in Anführungsstrichen gleiche Bildungschancen für Jungs und Mädchen ermöglicht, kann ein Land wirtschaftlich auch Jahrzehnte später noch profitieren.
Lässt sich das beziffern, wie groß dieser Effekt von einer progressiveren Frauenrolle auf die Wirtschaft in einem Land ist?
Es ist kompliziert. Also über genau diesen Aspekt habe ich mit Michelle Tertilt gesprochen. Sie ist VWL-Professorin für Makro- und Entwicklungsökonomie an der Universität Mannheim. Und sie hat mir erklärt, man muss ein wenig aufpassen, weil natürlich ist Care-Arbeit, die häufig von Frauen übernommen wird, also Haushalt, Kindererziehung und so weiter, auch eine wirtschaftliche Leistung. Sie wird bloß eben oft nicht als solche gemessen. Aber es gibt zum Beispiel eine Studie von dem Stanford-Forscher Peter Klino und seinem Team, die einen klaren Zusammenhang sieht zwischen dem gestiegenen Bruttoinlandsprodukt in den USA und der Tatsache, dass in den letzten 50 Jahren dort auch immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Und das hat nicht nur mit der reinen Arbeitskraft an sich zu tun.
Dadurch, dass Frauen mehr arbeiten und vor allen Dingen sich besser nach ihren Talenten sortieren. Wenn alle Frauen nur die Kinder aufpassen, ja, manche sind vielleicht gar nicht so gute Kinderaufpasser und wären vielleicht ein sehr guter CEO oder haben große Talente im Journalismus, als Rechtsanwältin und so weiter. Und wenn diese ganzen Talente quasi nicht genutzt werden, weil die Frauen nur alle zu Hause sind, dann geht dann natürlich ganz viel wirtschaftliches Potenzial verloren.
Kann ich gut nachvollziehen, finde ich wirklich interessant, dass es ja tatsächlich ähnliche Entwicklungen auch in ganz unterschiedlichen Ländern gibt. Und viele dieser Beispiele, die du genannt hast, belegen ja nochmal, dass Politik und Gesetzgebung ganz, ganz wichtige Hebel sind für diesen gesellschaftlichen Wandel. Also wenn Frauen einfach mehr mit einbezogen werden.
Definitiv. Sie sind aber auch nicht der einzige Hebel.
Gut. Jetzt haben wir eine Menge über die allgemeinen Entwicklungen gehört, also über Veränderungen, die Frauen mit auf den Weg gebracht haben. Friederike, du warst ja aber auch in Uganda unterwegs. Wo sind wir denn da, was wir da im Hintergrund hören als Geräusch?
Wir sind hier im Distrikt Wakiso in Uganda, etwa eine Stunde von der Hauptstadt Kampala entfernt, in einem kleinen Dorf. Und dort habe ich mit Nanfuka Diana gesprochen.
The women started coming to me with their problems, Some were not getting money, some were making their money and their husband took their money.
Das ist Nanfuka Diana, 68 Jahre alt, Ehefrau, Mutter von 12 mittlerweile erwachsenen Kindern und in ihrem Dorf in Wakiso, Uganda, die erste Anlaufstelle bei Konflikten und Sorgen aller Art. Nanfuka Diana sagt, die Frauen des Dorfes kommen zu ihr, wenn es Probleme gibt. Zum Beispiel, weil sie kein Geld haben oder weil ihr Ehemann alles Geld der Familie für sich beansprucht. Sie versucht zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass die Frauen im Dorf im Ernstfall abgesichert sind.
Ich frage die Frauen, ob sie eine offizielle Heiratsurkunde von der Kirche haben. Wenn ein Ehemann zum Beispiel sterben sollte, Gott bewahre, und die Frau kann nicht belegen, dass sie legal verheiratet waren, dann kann seine Familie kommen und allen Besitz einfach wegnehmen. Alles, wofür du als Ehefrau gearbeitet hast, das Haus, sie jagen dich fort und tun, als würden sie dich nicht kennen.
Dass Frauen überhaupt Güter und Land erben dürfen, ist in Uganda keine Selbstverständlichkeit. Traditionell werden Haus und Acker immer automatisch an männliche Erben weitergegeben. Eine Praxis, die weltweit Tradition hat, erklärt Michelle Tertilt, VWL-Professorin für Makro- und Entwicklungsökonomie an der Universität Mannheim.
Darf ich als Frau überhaupt unabhängig, separat von meinem Vater oder irgendeinem anderen Mann, meinem Ehepartner, Eigentum besitzen? Und wenn man mal zum Beispiel historisch jetzt zurückgeht, war das auch in Deutschland, auch in den USA, in eigentlich allen reichen Ländern heute nicht immer der Fall. Vor 200 Jahren gab es gar nicht die Möglichkeit, als verheiratete Frau etwas separat zu besitzen. Also der gesamte Eigentum gehörte auch automatisch dem Mann.
Das hat unter anderem direkte Auswirkungen auf die Innovationsfreudigkeit einer Gesellschaft. In einem Fachartikel zu Eigentumsrecht in den USA beschreibt die Rechts- und Wirtschaftshistorikerin Zarina Khan, dass Frauen lange kaum eigene Erfindungen patentieren ließen. Der persönliche finanzielle Anreiz war zu gering. Auch Nanfuka Diana ist davon überzeugt, dass längst nicht nur die Frauen selbst profitieren, wenn sie Zugriff auf eigenes Kapital haben. Deshalb verhandelt sie mit RegierungsvertreterInnen darüber, dass Frauen einen kleinen Teil des eigentlich geschützten, besonders fruchtbaren Landes am Dorfrand bewirtschaften dürfen. Mit Erfolg.
We don't have land. We have nowhere to dig.
Die Situation hier war, wenn Frauen etwas anbauen wollten, gab es kein Land. Aber jetzt haben wir ein Stück des Feuchtgebietes bekommen. Die Frauen ernten dort die Blätter von Amaranthpflanzen, viele Bündel davon. Und sie können zum ersten Mal Geld auf die Bank bringen. Früher haben sie Erspartes in einem Topf im Boden vergraben. Wenn es ein Feuer gab, war alles weg. Jetzt können wir jede Woche etwas Geld beiseite legen und davon kleine Kredite vergeben und neues Saatgut kaufen.
We can save and bank that money so that you can come and borrow.
Nanfuka Diana sagt, dank dieser Kredite konnten einige Familien im Dorf ein Kind auf die Universität schicken. Und es gibt mehr Frauen, die sich dank der Ersparnisse Hühner, eine Ziege oder ein Schwein leisten können. Ein besonders wichtiger Aspekt am eigenen Einkommen sei außerdem die finanzielle Unabhängigkeit.
Wir müssen nicht mehr betteln, bitte kaufe mir das, wir brauchen das hier, weil wir haben jetzt eigenes Geld. Wenn Frauen immer um Geld bitten müssen und der Mann kein Geld hat oder nichts geben will, manchmal wird sie geschlagen.
Studien zeigen allerdings, wenn Frauen in einer Gesellschaft plötzlich mehr Zugang zu Kapital haben, kann das zumindest mittelfristig auch erst einmal zu mehr geschlechtsabhängiger Gewalt führen. Laut Efrosyni Adamopoulou, stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Ungleichheit und Verteilungspolitik am Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, reagieren insbesondere Männer unsicher und teils aggressiv auf die neu gewonnene Unabhängigkeit ihrer Frauen.
Das ist nicht nur ein Problem in Entwicklungsländern. Auch hier bei uns belegt Forschung diese Art Versorgersyndrom, dass Männer sich darüber definieren, mehr zu verdienen. Aber gleichzeitig gibt es auch den Effekt, wenn Frauen befragt werden, wie viel sie im Vergleich zu ihren Männern verdienen, geben sie oft auch selbst ein geringeres Gehalt an, als sie eigentlich bekommen.
Langzeitstudien zeigen aber, auf Dauer sinken Gewalt und unter anderem auch Alkoholabhängigkeit bei Männern in Beziehungen, wenn Frauen ein zusätzliches Gehalt mit in den Haushalt bringen. Und im Schnitt geben Frauen ihr Geld nachhaltiger aus. Insbesondere für ihre Kinder, für die nächste Generation.
Hey. Aha. Yeah. Once again, you are here. Dancing, moving, I can feel you free. I don't know what to do. Thought we kissed goodbye so long ago. Swore to stop doing this to myself. Wasn't me, caught me straight in the eyes. It's a shame, but I won't stop. Girl, it's a shame.
Let me tell you something.
Tell me.
Let me tell you.
All right.
Oh, what happened?
What happened?
I was walking down the avenue.
Uh-huh.
Oh, when I heard.
What you heard? What you heard?
Something calling. I stepped in and there you were again.
Well.
Beauty hot and shining so blue. Couldn't help it. Caught me straight in the eye.
It's a shame.
It's a shame.
That's right.
You know I won't stop. Oh, it's a shame.
It's a shame, girl.
And you know that's a shame.
I know.
A doggone shame.
Jetzt haben wir verschiedene konkrete Beispiele gehört, wie Gesellschaft sich verändern kann, wenn Frauen mehr Ressourcen und Einfluss bekommen. Interessant finde ich besonders, dass Frauen oft das Geld anders ausgeben. Was hat dich denn, Friederike, besonders beeindruckt, wenn du die Frauen getroffen hast?
Vor allem die Art und Weise, wie die Frauen dort vor Ort kooperieren, hat mich beeindruckt. Ich wohne in Berlin in einer Großstadt und da ist es schon fast eine Seltenheit, wenn man die Nachbarschaft kennt. Und meine Interviewpartnerinnen in Uganda habe ich oft gefragt, woher wisst ihr, wenn es einer Frau in einer Beziehung schlecht geht? Oder woher wisst ihr, wenn ein Kind nicht mehr zur Schule geht plötzlich? Und diese Frage wurde oft gar nicht richtig verstanden, weil natürlich werden diese Probleme dort geteilt. Und es gibt häufig Frauen wie Diana, ältere Frauen, die von vielen Menschen Mama oder Auntie genannt werden, zu der Menschen für Rat und Unterstützung kommen. Auch das gibt es in unserer Gesellschaft weniger.
Lass uns doch jetzt noch mal etwas genauer auf die Umsetzung schauen. Welche Bedingungen braucht es denn auf gesellschaftlicher Ebene, dass insbesondere die positiven Effekte von Frauenrollen auch wirklich weiter wirken? Du hast ja vorhin gesagt, frauenfreundliche Gesetze sind das eine, aber längst nicht alles.
Genau, also die Wirtschaftsforscherin Efrosyni Adamopoulou hat mir gesagt, es kommt ein wenig darauf an, von welcher Art Veränderung wir jetzt sprechen.
Einige Veränderungen können schnell gehen. Die Studien zu Frauen in der Politik in Indien zeigen, dass Politikerinnen auch Infrastruktur, Straßen, sauberes Wasser priorisieren. Das sind oft sehr schnelle Veränderungen. Und sie priorisieren Gesundheit für Säuglinge und Schwangere, aber auch Bildungsmaßnahmen. Und das kann dann wieder Jahre dauern, eine ganze Generation, bis Normen sich ändern und langsam ein Wandel stattfindet.
Ja, gerade wenn ich an Erziehung denke, auf die es ja wahrscheinlich auch sehr stark ankommt, das haben wir ja gerade gehört, da geht es ja auch um den Wandel in den Köpfen der Menschen und eben nicht nur das, was auf dem Papier steht.
Ja, Michelle Tertilt hat mir auch gesagt, gerade die Geschichte der Frauenrechte zeigt, positive Veränderungen für alle ist eigentlich immer ein Zusammenspiel aus Gesetzen, politischen Maßnahmen, aber auch gesellschaftlicher Dynamik und eben Stimmung der Menschen.
Also anders gesagt, die besten Gesetze bringen wenig, wenn die Menschen nicht mit an Bord sind, ne?
Genau, und sehr deutlich wurde das auch bei einem Vortrag, den ich gerade Anfang November an der Humboldt-Uni in Berlin besucht habe. Und zwar war dort Claudia Golden zu Gast, Harvard-Professorin und Nobelpreisträgerin für Wirtschaftswissenschaften. Ihr Vortrag hieß Why Women Won und ihr Fazit war: Auch wenn Frauen in manchen Bereichen immer noch diskriminiert werden, wir sollten nicht vergessen, wie viel sich in den letzten Jahrzehnten getan hat und wie sehr sich unsere Gesellschaft dadurch auch wirklich bereits verändert hat. Aber ich fand trotzdem interessant, was sie über die Rolle von Frauen für den gesellschaftlichen Wandel in den USA gesagt hat.
Mit den Wahlen in den 1960er Jahren wurden Frauen eine politische Macht. Sie haben aus der Zivilrechtsbewegung gelernt und sich gegen Unterdrückung gewehrt. Die USA waren immer führend im Hinblick auf Frauenrechte, aber gleichzeitig auch immer hinterher in Bezug auf echte Maßnahmen für Gleichberechtigung. Ich will jetzt daran forschen, warum AmerikanerInnen mehr an Rechte als an Maßnahmen glauben und inwiefern Rechte allein zu Veränderungen führen.
Also der Punkt hier ist, in den USA gab es ganz zentrale Frauenrechtsbewegungen, die zu damals fortschrittlichen Gesetzen geführt haben. Aber wenn man sich Aspekte anschaut wie Mutterschutz, Recht auf Abtreibung, Arbeitsbedingungen, bei all dem stehen Frauen in den USA zum Beispiel deutlich schlechter da als in vielen europäischen Ländern.
Und wie sieht Claudia Golden die Entwicklung aktuell? Es gibt ja in letzter Zeit doch auch einige Bewegungen, die auf den ersten Blick das Gegenteil von Protesten in den 60er Jahren wollen. Also ich denke da beispielsweise an Rollenbilder, in denen Frauen in erster Linie Haushalt und Familie wuppen, gerade auch von Präsident Trump sehr favorisiert.
Ja, das war interessant. In der Fragerunde im Anschluss zum Vortrag von Frau Golden gab es eine Frage zu der sogenannten Tradwife-Bewegung, also ein Trend, bei dem junge Frauen vor allem auf sozialen Netzwerken ihre Rolle als Hausfrau und Mutter regelrecht zelebrieren, aber auf eine Art, die, finde ich, oft unrealistisch wirkt. Also überspitzt gesagt, sie leben in perfekt eingerichteten Häusern mit scheinbar perfekt erzogenen Kindern und backen perfektes Sauerteigbrot.
Und wie steht sie dazu?
Claudia Golden hatte dazu eine, wie ich finde, erstaunlich entspannte Einstellung. Sie sagte, jede feministische Bewegung hat eine Gegenbewegung und Fortschritt passiert nicht geradlinig, sondern in Wellen. Und unabhängig davon stehen gerade hinter den scheinbar traditionellen Hausfrauen auf TikTok und Instagram teilweise wirklich sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle. Also die Studienlage zu dieser Tradwife-Bewegung, die ist noch nicht besonders breit. Aber es gibt Fachartikel, die darauf verweisen, dass diese Frauen im Netz häufig eine Art ästhetische Rolle spielen, die vor allem Nostalgie hervorrufen soll. Das wird aus verschiedenen Gründen zwar problematisiert, aber letztlich verdienen die Frauen mit diesen Inhalten auf jeden Fall teils sehr erfolgreich eigenes Geld.
Okay, Friederike, dann lass uns jetzt noch mal zusammenfassen. Wenn sich die Rechte und Möglichkeiten von Frauen ändern, können sich auch Gesellschaften positiv verändern. Wirtschaftlich, sozial, mit Vorteilen für die ganze Familie, für lokale Gemeinschaften und auch für die Männer. Hast du denn jetzt vielleicht noch zuletzt ein paar Ideen dazu, wie das auch nachhaltig gelingen kann?
Ja, also wie wir gerade schon beschrieben haben, es braucht einmal im Idealfall eine Mischung aus politischen Gesetzen, Maßnahmen und verändertem Mindset. Efrosyni Adamopoulou hat auch nochmal betont, dass Veränderung klein beginnt und jung. Also Werte und Normen werden schon im Kleinkindalter geprägt. Und noch ein letzter Punkt, es kommt auch darauf an, wer in Bezug auf Frauenrechte wie angesprochen wird. Zum Beispiel zeigt Forschung von Michel Tatilt unter anderem, dass Männer zögerlicher sind, wenn es darum geht, Rechte oder Besitz mit ihren Frauen zu teilen, aber sehr offen dafür sind, Rechte für ihre Töchter einzufordern.
Interessant. Also die Familien selbst sind auch gefragt. Das entnehme ich jetzt daraus. Sie müssen auch helfen beim Umdenken, wenn sie wollen, dass ihre Töchter künftig ein Wörtchen mehr mitreden sollen, nicht nur in der Familiengemeinschaft, sondern vielleicht auch im Wohnviertel oder in gesellschaftlichen Institutionen. Vielen Dank, Friederike Walchner-Seri, dass du deine Recherchen rund um das Thema Frauen und ihren möglichen Einfluss auf gesellschaftlichen Wandel hier mit uns geteilt hast. Ich bin Bettina Köster und wer sich jetzt noch fragt, was ist denn eigentlich mit den Männern und wie sehr sind auch sie abhängig davon, wie sie erzogen werden? Darauf haben wir in den Systemfragen auch schon geschaut, zum Beispiel in zwei Folgen aus dem April 2025. Da fragen wir, wie weit verbreitet toxische Männlichkeit ist und woran das liegt. Zu finden sind die in der Deutschlandfunk-App unter Systemfragen.